Ursula Fricker schreibt in ihrem neuen Roman Gesund genug von einem Vater, der in den 60er, 70er, 80er Jahren das Essen als etwas begreift wie das goldene Kalb. Also es dreht sich bei ihm alles um das gesunde Essen, das gesunde Leben. Und ich habe mich gefragt, seit wann Menschen Essen jetzt jenseits der ganzen religiösen Speisegebote als ein Mittel zur Selbst- und Weltverbesserung verstehen?
Eigentlich von Anbeginn an der Menschheitsgeschichte können wir das zurückverfolgen, beziehungsweise auch in verschiedenen archäologischen Funden durchaus bestätigen, diese Entwicklungslinie. Der Mensch hat ein grundlegendes Dilemma. Er muss Lebewesen töten, um selbst zu überleben. Und dieses Töten müssen muss in irgendeiner Art und Weise ja auch gerechtfertigt sein. Und überall dann, wenn sich bestimmte Gesellschaftsformen entwickeln, entstehen auch andere Verhaltensmuster. Das kann man sehr schön beobachten, so in den großen menschheitsgeschichtlichen Übergängen, Entdeckung des Feuers, Sesshaftwerdung und dergleichen mehr, bis eben hin heute zur Digitalisierung und den aktuellen Fragen, die wir haben. Und überall spielen bestimmte Ideologien, und das meine ich jetzt ganz allgemein betrachtet, das sind Wertevorstellungen, die mir Sinnhaftigkeit vermitteln. Wie soll ich leben? Und wie ich leben soll, hat einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie ich esse. Also das ist ganz eng miteinander verzahnt, verknüpft, eigentlich nicht voneinander trennbar, weil das Verhalten eines jeglichen Menschen immer Werte und Normen geleitet ist. Und das insbesondere beim Essen, weil es wie zwei Aspekte in sich trägt, eben das Töten müssen, um selbst zu überleben, und das nicht überleben können ohne dieses Töten und Essen müssen. Das ist ein biologischer Zwang. Aber wir haben keine Instinkte, die uns jetzt sagen, was genau ich essen kann. Wie jetzt bei einem Koala, für den ist die Welt einfach strukturiert. Das eine sind Eukalyptusblätter, die sind essbar und der Rest interessiert nicht. Fast schon binär, ne? Und wir als Menschen haben im Zuge unserer Evolutionsgeschichte verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, die sich dann mit bestimmten Essmustern quasi wie praktisch ausformen im täglichen Daseinskampf, den wir ja haben als biologische Wesen. Und da gibt es eben quasi so 5 oder 6 große Entwicklungslinien. Das habe ich so quasi mal für mich zusammengestellt in verschiedenen Vorträgen oder auch Lehrveranstaltungen, die ich eben im Zusammenhang mit Essverhalten abhalte. Also dieses erste ist quasi das nutritive Dilemma, wo wir entscheiden müssen, was ist überlebensnotwendig oder nicht. Da geht es eigentlich nicht um die qualitativen Aspekte, sondern es geht nur darum, ist es essbar, ist es ungiftig, kann ich davon meine Energiebedarf absichern. Dann kam eigentlich bis zur Neuzeit ein sogenanntes kulturelles Dilemma. Also die Frage, was ist die Sozialgruppe und was bedeutet das, wie ich esse, als Zugehörigkeit? Und das sind sehr scharfe Grenzen, die wir ja auch bis in unsere Zunftwesen noch zurückverfolgen können oder eben auch in religiösen Gemeinschaften, weil eine Ideologie ist ja sehr angrenzend an ein Regelsystem einer Religionsgemeinschaft. Aber zu Beginn war das noch parallel, das differenzierte sich ja erst zumindest in unseren westlichen Gesellschaften im Rahmen der Säkularisierungsbewegungen auseinander, also die religiös motivierten und die ideologisch motivierten Einstellungen, Werte und Haltungen und Praktiken. Und dann ist eigentlich interessant, dass so ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine weitere Ideologie oder ein Dilemma entstand, nämlich das Maximierungsdilemma, also dieses enorme Wirtschaftswachstum in allen Bereichen und das machte auch im Essen nicht Halt. Der Überfluss, der auf einmal vorhanden war durch die industrialisierte Produktion der Lebensmittel, das Überangebot und es ging wirklich erstmal um Masse, Hauptsache viel auf dem Teller und ein vielschichtiges Angebot, ob das immer qualitativ sinnvoll war, wurde eigentlich in dieser Zeit wenig hinterfragt. Und das ist genau auch die Phase, in die der Protagonist, der Vater, eigentlich so reinfällt, dass er sich damit konfrontiert sieht, mit dieser Maximierungswahn, der auch auf dem Teller nicht Halt macht und dem dann erkennen, dass das etwas mit ihm macht und dann der Versuch, aus diesem Gefängnis, was er empfunden hat, auszusteigen und sich selbst zu erlösen, sei das jetzt wie Münchhausen, der sich am Schopf aus dem Sumpfe zieht, oder auch, wie es ja quasi in dem Film Das große Fressen angedeutet ist. Also ich muss essen, um zu leben. Und im großen Fressen wird ja eigentlich das genau umgedreht. Ich muss essen, damit ich sterbe. Ja? Und da merkt man auch, wie das Essen als eine Ideologie den eigenen Lebensduktus vorgibt. Und dann vor allem, wenn es dann als eine Selbsterlösung propagiert wird, die dann dazu führt, dass auch andere, die dieser Ideologie nicht angehören, ausgegrenzt, subtil terrorisiert werden, wie es eben in diesem Roman ja auch sehr, sehr feinfühlig und ausführlich nachgezeichnet wird. Wir sind aber jetzt nicht mehr in diesem Maximierungsdilemma, sondern in einem politisch-ökologischen Dilemma. Also was eben hier auch die Frage nach der Ökologie, das war ja so die Bewegung Club of Rome und dann die ersten Umweltbewegungen Anti-AKW, die Formierung der Grünen Partei in der Schweiz, das sind alles so die Konsequenzen daraus. Und da wurde auf einmal auch das Essen als ein politisches Tun verstanden, aber immer noch im nicht öffentlichen Diskurs. Das kam eigentlich erst durch die Digitalisierung und diesen enormen Digitalisierungsschub ab der 2000er Jahre, weil da auch auf einmal die Möglichkeit über die mediale Vernetzung zu den sozialen Gruppen durch Internet, Social Media ab 2007, iPhone und so, das auch nochmal auszuführen. Und dann kamen die Fragen rund um das Tracking, die Selbstoptimierung bis eben hin zu den erweiterten Sozialgruppen, die sich treffen, um bestimmte Dinge auszuüben. Und das sehen wir beispielsweise in solchen Blogs oder auch sozialen Gruppen, die jetzt Mukbang praktizieren, also dieses nur Fressen. Also es gibt ja solche Bilder oder Filme, wo nur gefressen wird, da ist nichts anderes, was da passiert. Dann haben wir solche Social Media Groups, wo es darum geht, wer kann am besten und am meisten abnehmen und die Anorexie sozusagen befördern oder eben auch fleischbezogen oder vegan bezogen. Also es gibt ja die jensten Verschiedenheiten, die alle einen gewissen Eingangsritus erforderlich machen, damit man zu dieser exklusiven Gruppe dazugehört. Also zunehmend wird Essen ausgrenzend. Und das sieht man bis eben heute, wenn ich sage, wir sind in einem transformativen Dilemma. Also die Frage, was kann ich tun? Wie nimmt mein Essen Einfluss auf die Zukunft der Welt? Und da entstehen dann eben auch solche medial unterstützte Aspekte wie Veganismus oder auch Verzichtsbewegungen und dergleichen mehr. Also ich habe jetzt mal anhand dieser 6 Punkte, ich fasse es nochmal zusammen, das nutritive Dilemma, Menschen müssen Lebewesen töten, um zu essen, das kulturelle Dilemma, also die Bedeutsamkeit der Sozialgruppe, das dritte wäre das Maximierungsdilemma, also immer mehr, immer größer, immer breiter. Dann das politisch-ökologische Dilemma, wo es um die politisch-ökologischen Fragestellungen gehen, dann die digitale Frage, das digitale Dilemma und daraus abgeleitet in Ideologien und letztendlich das Transformative, in dem wir heute stecken, das Anthropozän.
Das ist eine ganze Menge Information. Ich möchte auf 2 Dinge zurückkommen, Sie nochmal fragen. Das nutritive Dilemma, also dass der Mensch töten muss, damit er leben kann, ist ja eigentlich mit dem Vegetarismus gelöst. Und das ist ja das, was der Vater in diesem Buch betreibt ein Hardcore-Vegetarismus. Also man könnte wirklich meinen, Fleisch sei das obszönste aller obszönen Dinge. Und vegetarische Bewegungen gibt es ja auch schon ganz, ganz lange. Ist das wirklich etwas, was die Menschen heute noch beschäftigt? Also denken Sie an die, Sie können sich ja sagen, ich esse kein Fleisch, also bin ich fein raus.
Heute ist das Dilemma ein anderes. Zum einen werden ja auch nun über Rechte der Pflanzen nachgedacht. Alle Lebewesen sind systemisch miteinander verbunden, so auch die Pflanzen. Pflanzen reagieren auf Reize, sei das jetzt der Lichtreiz, sei das der Schall, sei das auch das Abreißen. Also wenn sie eine Mimose berühren, dann klappt die ihre Blätter zusammen. Das kann man jetzt alles auf ein stumpfes Reizreaktionsmodell zurückgreifen, aber es gibt durchaus Menschen, die da anderer Meinung sind und auch Bäumen und anderen Pflanzen ein Eigenleben und Eigenrecht zubilligen. Das ist so die eine Seite. Und hinter dem Vegetarismus steckt ja letztendlich die Frage, wie lebe ich richtig? Und das bringt mich eigentlich zu einem Aspekt, den ich ganz spannend finde, weil es eben in der griechischen Philosophie schon angelegt war, dass man hier von der Dieta gesprochen hat. Also Dieta, aus der sich unser heutiger Begriff Diät ableitet, bedeutete eigentlich eine ganzheitliche Lebensweise. Und dazu gehörten verschiedene Aspekte, die miteinander verknüpft waren, um eben eine richtige, im Sinne der damaligen Denkweise, also der Lebensweise, die jetzt im Oikos, im politischen System konform war, zu führen. Und dazu gehörte das Wachen und das Schlafen, das Ausscheiden, die Emotionen und das Essen. Und dann sieht man schon, dass der Dieta-Begriff, also die gesamte Lebensweise mit umfasste, viel, viel breiter angelegt ist, als wir das heute mit einer Diät im Alltagsgebrauch beschreiben. Und diese Form des Vegetarismus, das kann eine sehr negative Haltung sein, und gerade bei der ausgeprägten Orthorexie, die dieser Mann ja auch hatte.
Also Orthorexie heißt ein krankhaftes Essverhalten, oder? So grob
gesagt. Nein,
es wird
eigentlich beschrieben als ein Krankheitsbild, wo ich krank werde durch übertriebenes, gesundes Essverhalten. Weil im Prinzip ist eine vegetarische Ernährungsweise etwas Gesundes. Also das wird auch empfohlen. Also das ist im Einklang mit den Empfehlungen der Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Und man muss ja dann wieder die verschiedenen Formen des Vegetarismus bis hin zum Veganismus unterscheiden. Ja, das ist ja dann die extremste Form, wo ich sämtliche tierische Produkte ablehne, selbst dann, wenn es sich um Honig oder Enzyme handelt, die jetzt in einem Lebensmittel sind, oder die Gelatine, die man in Süßigkeiten oder Backwaren und Weinklärung einsetzt. Das wird ja alles abgelehnt. Also da ist ja diese pflanzenbasierte Ernährung nochmals viel weiter entwickelt, wie wenn ich jetzt vom lebendigen Tier, also Milch und Eier, und zulasse und daraus hergestellte Produkte und Honig.
Etwas ist mir noch so durch den Kopf gegangen, als ich Ihnen zuhörte. Das war auch eine Weile, zumindest in gewissen intellektuellen Kreisen oder auch in der Literatur, ein großes Thema, dass Essen ja ganz eng verknüpft ist mit Beziehungen. Also ich kann mich erinnern, so ganz genau weiß ich es natürlich nicht mehr, weil es lange her ist, dass ich dieses Buch gelesen habe, Masse und Macht von Elias Canetti. Da gibt es ein großes Kapitel über das Essen. Und da kommen vor allem mal wieder die Mütter, geraten in die Kritik. Sie sind diejenigen, die nur schon mit der Brust ihre Kinder manipulieren und drangsalieren. Aber wenn man an die Ukraine denkt, anfangs des 20. Jahrhunderts, der Holodomor, also die Aushungerung der Bevölkerung, Millionen von Toten durch Russland, dann ist Essen bzw. Nahrungsverweigerung durchaus ja auch ein Machtmittel, ein Mittel, Beziehung aufzubauen. Man kann ja auch für jemanden kochen, etwas Warmes geben sozusagen, oder eben auch zu zerstören.
Absolut. Essen ist ganz zentral für unsere gesamte Strukturierung, nicht nur des Alltags, sondern auch unserer Gesellschaft. Das ist systemisch mit allen Bereichen unseres Alltags, unseres Lebens verknüpft. Die Kommensalität, also dieses Miteinander teilen, das beginnt ja tatsächlich, ohne das jetzt als Machtausübung bezeichnen zu wollen, mit dem ersten Versorgen des Säuglings an der Brust oder der Nahrungsersatzmilch. Das ist ja genau das, was das Kind innigst wahrnimmt, dieses tiefe Geborgensein in den Armen einer pflegenden Person. Man spürt die Wärme, man merkt die Zuwendung. Das ist ein ganz körperliches Erleben. Und das begleitet uns durch unser ganzes Leben. Da gibt es auch neurologische Vernetzungen, Verknüpfungen, die tief angelegt sind in unserem neurologischen Netzwerk und in den organischen Strukturen des Hirnstammes. Also das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, das nochmal diesbezüglich aufzugleisen. Dann geht es aber weiter, dass sämtliche Beziehungen, Hierarchien, Machtaspekte immer mit und durch Essen begleitet wird. Das sind immer auch Rechtsgrundlagen geschaffen worden mit und durch das Essen. Verträge im Mittelalter waren verbindlich mit Handschlag, mit dem Wort, mit dem anschließend gemeinsamen Essen. Menschen, die das Essen teilen, sind keine Feinde mehr. Das war eigentlich die schlimmste Mordart, der Meuchelmord, jemanden am Tisch zu vergiften, zu töten, weil es eben hier um einen Ausdruck des Miteinander ging. Und wir unterscheiden sehr wohl auch in unserer heutigen Gesellschaft, ob ich etwas alleine esse oder einsam. Das sind zwei ganz große Unterschiede. Und dieses Eingegrenztsein, Ausgegrenztsein mit und durch die Nahrung, durch das Essen, das ist nicht nur religiös, sondern auch wir haben diese Aus- und Eingrenzungen und das wird neu als Diskurs mit aufgegriffen, eben am Tisch, wenn der eine vegan, der andere vegetarisch, der dritte allergisch und der vierte hat dann irgendwelche Geschmacksvorlieben. Wie soll ich das verbinden? Und wir haben ja auch unsere eigenen Festlichkeiten, die Festtage sind gerade vorbei, das Weihnachtsessen, das Miteinanderessen, das ist für uns ein zentraler Bestandteil des erlebbaren Soziallebens, des Zugehörens, des Dabeiseins, des Teilens, ja. Und das merken ja auch Menschen, die dann jetzt auf einmal nicht dabei sein können oder wollen, weil dort etwas am Tisch, auf dem Tisch steht, was eben für sie nicht essbar ist. Ich finde noch einen anderen Begriff sehr spannend, der das ausdrückt. Das ist der Begriff Compagne oder Compagnie im Französischen. Da steckt das Wort Pain drin, le pain, also das Brot. Das ist der, mit dem ich das Brot teile. Das ist die Person, mit der ich mich dann als begleitende Person bewege. Und so sind tiefe Vernetzungen und Bezüge vorhanden. Und immer dann, wenn ich eine Liebe, eine Fürsorge ausdrücke, geschieht das sehr oft in der Sprache des Essens. Also ich bekoche jemand, ich verwöhne jemand, ich lade jemanden zu mir ein. Das ist ja was sehr Intimes, dass Menschen hier diese Gesellschaft teilen. Und das sieht man dann auch, wenn gerade Paare, die sich lieb haben, bei uns zumindest einen Teller teilen und sich gegenseitig füttern oder gegenseitig dann auch die Leckerbissen zuschieben. Das sind dann fast schon wieder Verhaltensweisen, wenn man sich so gegenseitig füttert oder vom Löffel essen lässt, nippen lässt, die eigentlich in dieser innigen Phase des Kleinkindes praktiziert werden. Da geben sie dem Kind, reichen sie den Löffel an oder sie lassen ein Kind davon verkosten oder testen und kosten es vor und geben das dem Kind dann in den Mund. Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt mit Besteck oder mit Stäbchen oder mit den Händen gegessen wird. Das sind immer die gleichen Muster. Dann kommt noch hinzu, dass nicht nur die Stellung, der Status über das Essen ausgedrückt werden kann. Gerade am Tisch wird es sehr deutlich. Wir hatten noch vor kurzem in unserer Gesellschaft die Tradition, dass der Mann als Haupt auch an der Kopfseite des Tisches saß. Die Rangordnung am Tisch, das spielt auch heute noch eine enorme Rolle. Ich kenne keine Familie, wo es nicht mal Ärger gab, dass auf Hochzeiten oder sonstigen Familienfeier jemand falsch platziert wurde. Oder bei offiziellen Anlässen gehört bei jedem politischen Treffen ein Staatsempfang, ein Essen dazu. wo auch genau die Rang- und Sitzordnung eingehalten werden. Und das wird genau auch beachtet und protokolliert. Also das ist nicht beliebig. Und es ist auch nicht beliebig, wann Sie die Dinge essen. Auch das ist strukturiert in unserer Gesellschaft. Wenn Sie jetzt einen offiziellen Empfang machen und das ist ein Abendessen, dann erwarten Sie auch Speisen, die abends gegessen werden. Da wäre es äußerst peinlich, wenn Sie dann Frühstückszerealien auf den Tisch bringen.
Ich finde interessant, dass Ursula Fricker selbst, die Autorin von Gesund genug, im Gespräch ins Zentrum stellt, dass für den Vater das Geltungsbedürfnis so wichtig war, dass er unbedingt jemand sein wollte und dass er versuchte, das übers Essen zu tun.
Das tun wir heute auch.
Genau, er ist eigentlich dadurch ein Vorgänger der heutigen Zeit. Essen als eine Form von Selbstoptimierung, als eine Möglichkeit, jemand zu sein, also essen oder nicht essen, also bei der Anorexie ist das ja sehr ausgeprägt.
Na gut, Kafkas Hungerkünstler weiß das ja auch aus. Und wenn man noch weiter zurückgeht, war Louis Quatorze auch einer, der eben ein Schauessen aufgebaut hat, um seine Macht zu demonstrieren. Also dieses Schauessen und Demonstrieren ist nichts Neues. Da gibt es genug Beispiele aus der Geschichte. Nur, dass das jetzt quasi auf der individuellen Ebene so von jedem praktiziert werden kann, das, denke ich, ist neu. Das war früher gar nicht eine Option, weil schlicht keine Wahl war, das Verhalten auch zu kopieren. Menschen konnten es sich nicht leisten, anorex zu sein. Sie waren es, weil sie nicht genug zu essen hatten. Und diese Option zu sagen, ich verweigere das Essen oder ich demonstriere mit dem Überfluss, den ich habe, war nur einem Bruchteil der Menschheit vergönnt. Nämlich denjenigen, die darüber die Macht hatten, das zu tun. Und das haben sie auch damit ausgenutzt, dass sie eben die Mittel zum Leben hatten und diese auch im Überfluss oder auch als Schauessen den anderen zu verdeutlichen und ihre eigene Sichtweise auf alle anderen dann zu übertragen und das aufzuzwingen. Und das ist, denke ich, heute ein innerer Zwang geworden, also der äußere Zwang, der durch die schiere Überlebenskämpfe und die Nahrungsknappheit, die die Menschheit ja eigentlich bis nach dem Zweiten Weltkrieg und in vielen Bereichen der Welt heute immer noch malträtiert, das sind bei uns in unserer Überflusssituation innere Zwänge geworden. Das ist, denke ich, ein Novum. Das meine ich, ist sicherlich auch etwas, was neu ist und was in dieser Geschichte auch so pointiert aufgemalt wird, dass dieser innere Zwang eigentlich dann zum Zwang auch auf andere wird. Und letztendlich geht es um Macht. Und die Macht A über das eigene Leben und die Endlichkeit, weil es ist ja quasi so die Verheißung, damit lebe ich immer. Ich bin besser als die andere. Ich besiege Krankheit. Ich besiege Schwächen. Aber auch gleichzeitig die Macht über andere, die gefälligst das zu ihrem Guten oder wie auch immer auch praktizieren müssen, wenn sie denn Nutznießende dieser Überwindung der Endlichkeit erleben wollen. Und das unter meiner des Vaters Anleitung.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich, ist es natürlich auch ein wunderbares Instrument, sich andere vom Leib zu halten. Also dieser Vater in dem Buch, der hat ja mit seinen Kindern überhaupt nichts zu tun, außer dass er ihnen sagt, wie viele Blätter Toilettenpapier sie benutzen dürfen und was sie nicht essen dürfen.
Ja, da verschränken sich natürlich verschiedene Dinge, vom Kontrollzwang eben wie bis zur Machtausübung. Aber man kann das Ganze ja auch umdrehen. Also dieses andere vom Leibe halten, andere zu kontrollieren, das steckt ja eigentlich in vielen Ideologien drin oder auch in einer Sucht, die es ja dann für den Vater auf jeden Fall darstellt. Ich könnte genauso gut massiv übergewichtig sein und allen anderen das Essen aufzwängen und sie aber gleichzeitig durch meine Übergewichtigkeit mir eine buchstäblich dicke Haut angefressen haben, mit der ich andere mir vom Leibe halte und sie distanziert manipuliere in der Art und Weise, wie ich es möchte. Also instrumentalisieren. Das Essen wird nicht nur instrumentalisiert, sondern es ist ein Machtmittel. Und dadurch, dass wir heute wissen, dass es nicht nur um Macht, sondern auch um Sucht geht, es ist etwas, was quasi von der krankhaften Seite her ebenso interessant ist wie von dieser entwicklungsgeschichtlichen oder auch den Herausforderungen dieser Zeit. Weil ich meine, dieser Mann ist ja eingebunden auch in ein zeithistorisches Geschehen, was bestimmte Voraussetzungen geschaffen hat, dass er in diese Essstörung hineinwächst. Und was ja eben erstmal anfänglich ja in einer durchaus nachvollziehbaren Art und Weise versucht, für sich zu handhaben, individuelle Lösungen zu finden, wo er aus sich selber schöpfen kann. Und es wird ja auch erst nach und nach deutlich, dass er ein anderes Leben hatte, was vollständig hätte anders laufen können, wenn er denn diese Dinge zugelassen hätte. Und ich meine, er hat ja seine Frau auch instrumentalisiert, die ja auch ihre Rolle spielt, und zwar die Rolle, die er ihr erst anfänglich zugedacht hat, indem sie alles an Widerständen von sich selbst und den Kindern unterdrückt. Also das ist ja schon ein sehr komplexes Ränkespiel, was dort aufgebaut und dargestellt wird. Und da spielt das Essen eben immer eine Rolle, weil alle immer essen müssen und weil das eben auch die Familienzeit ist, wo es dann jedes Mal wieder repetitiv neu inszeniert und neu quasi adjustiert, ritualisiert wird. Dort hat man ja eine Verstetigung und eine Bestätigung des gesamten Systems dreimal am Tag.